Hello, people out there in the radio land. You are listening to Radio Uferlos. This is Ursli Pfister speaking from Geschwister Pfister, and today's motto is Rise and Relax.
Guten Abend euch allen an den Empfangsgeräten bei Queer Uferlos, dem queeren Radio aus München. Am Mikrofon ist Horst Kerwin. Ich habe den Zuhörraum besucht, Queerquartier Herzog Inn im 12. Monat. Jan Boris Retz, eine nicht-binäre Person, war im SUG zu Gast. Und Kollege Sven berichtet von Sexfetischen beim MLC, dem Münchner Löwenclub. Ganz schön bunt heute Abend, so wie wir halt sind, wir queeren Menschen. Einige Weihnachtsmärkte strahlen schon so gut sie können. Die Riesentanne vor dem Rathaus steht bereits und hier in der Innenstadt dauert es noch bis Montag. Dann aber wird es nach Glühwein duften, nach gebrannten Nüssen, Mandeln und vielem mehr, nach allem, was zum Kaufen anregt. Wie schön war es doch im Sommer am Baggersee. Tristan Brusch erinnert sich. Wir reden, labern, posten und teilen uns der ganzen Welt mit. Wer hört mir wirklich zu? Wer hört Menschen zu, die nicht mit dem Handy durch die Welt gehen? Ich habe Ulrike kennengelernt, im Zuhörraum. Grüß Gott, Ulrike. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Wir sitzen hier in Ihrem kleinen, tiny Holzhaus, der Hörraum.
Zuhörer.
Der Zuhörer.
Genau. Mhm.
Und hier erwarten Sie Gäste, die gerne etwas sagen wollen, vielleicht auch gar keine Antwort haben wollen. Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man in diesen Zuhörraum kommt und ein Problem hat, worüber man gerne mit jemandem sprechen möchte?
Also ganz viele Leute kommen einfach rein, weil sie sich interessieren, was das hier ist und was wir hier machen. Und dann erzählen wir halt ein bisschen, wie das entstanden ist. Da gab es also einen Drehbuchautor in Hamburg, und den gibt es noch. Und der hat sich einen Kiosk, der leer stand, in einer U-Bahn-Station gemietet und wollte dort drin schreiben. Und dann kamen ganz viele Leute, die wollten wissen, was das ist. Und dann hat er eben gemerkt, dass es einen großen Bedarf gibt. Einfach, dass es Menschen gibt, die einfach zuhören. Und da hat er dann auch ein Buch drüber geschrieben, über seine Erlebnisse. Und das ist dann sozusagen auch bei uns angekommen. Und ein Ehepaar hat sich sehr engagiert und hat sich durch die ganze Bürokratie gewühlt, um das sozusagen in die Welt zu holen, diese Idee. Und nach vielen, vielen endlosen bürokratischen Hürden ist es ihnen auch gelungen, dass dieses Haus hier stehen dürfte.
Und dahinter steht ja eine Gruppe engagierter Menschen, die sagen, da machen wir gerne mit. Mhm. Und das sind möglicherweise auch Sozialarbeiterinnen, PsychologInnen. Oder darf ich nach Ihrem Beruf fragen?
Also inzwischen ist mein Beruf Rentnerin, aber ich habe lange als Klavierlehrerin gearbeitet. Und es hat mir immer Freude gemacht, mich ehrenamtlich zu engagieren.
Da haben Sie in der Regel mit jungen Leuten zu tun gehabt als Klavierlehrerin. Gibt es denn junge Leute auch, die hier reinkommen und denen Sie zuhören könnten?
Ja, also eigentlich ist der Altersschnitt also durch alle Altersgruppen. Es kommen junge Leute, es kommen alte Leute, mittelalterliche. Also das ist also alles, was sozusagen existiert.
Nun steht dieses Häuschen ja im Glockenbachviertel, direkt vor dem Eingang zum Südfriedhof. Gibt es denn auch queere Kundschaft?
Ja, gibt es auch. Genau. Also zumindest, also hier ist ja dann auch immer dieser alternative Weihnachtsmarkt, also dieser queere, pinke Weihnachtsmarkt. Ja. Und dadurch ist, glaube ich, hier auch so ein bisschen so ein Zentrum, und dann kommen auch solche Menschen zu uns.
Und gibt es ein Thema, was übergeordnet immer wiederkehrt?
Kann ich eigentlich gar nicht so sagen. Also manche haben wirklich echte Probleme. Da geht es auch ganz oft um Beziehungen. Entweder Beziehungen zur Arbeitsstelle oder zu Freunden oder Verwandten. Das könnte man sozusagen als ein übergeordnetes Thema verstehen.
Ist das Thema Einsamkeit auch ein häufig gelebtes Thema?
Das glaube ich schon. Also, dass wenn Leute hier reinkommen und von ihren Problemen sprechen wollen, einerseits ist es natürlich gut, man hat eine Person, die eher anonym ist, der man das erzählen kann. Aber ich denke, dass dann auch schon eine gewisse Einsamkeit eine Rolle spielt.
Kann man das hier auch als aktives Zuhören bezeichnen?
Also ich glaube schon, weil ich denke, dass das Gespräch sozusagen in Gang gehalten wird, muss man so als Zuhörer schon auch in Aktion treten. Also nur stumm dasitzen, das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Dass man demjenigen, der erzählt, eben auch immer wieder Ermutigung gibt und zeigt, dass man wirklich Interesse an dem hat, was er zu sagen pflegt.
Und Sie machen das ehrenamtlich seit einem, zwei Jahren?
Also seit anderthalb Jahren bin ich dazu gekommen. Mhm. Da standen wir damals erst hinter der Schrannenhalle, da wo dieser Bunker ist. Da mussten wir dann leider wieder weg. Aber jetzt haben wir das Glück, dass wir sozusagen verstetigt sind, wie sich das in Beamtendeutsch ausdrückt. Wir dürfen jetzt hier bleiben.
Und damit sind Sie natürlich an einem interessanten Punkt hier, direkt am Stephansplatz. Mhm. Ich sagte schon, der Eingang zum Südfriedhof, der ja auch einen Spaziergang wert ist. Nicht nur, weil er einen wunderschönen alten Baumbestand hat, sondern auch die Grabdenkmäler geben sehr viel Auskunft über die Stadt München.
Ja, das stimmt. Es sind ja ganz berühmte Leute, die hier begraben sind. Und der Platz finde ich sehr angenehm, weil einerseits hat er eine gewisse Ruhe, es ist nicht so viel Verkehr. Und andererseits ist doch viel Personalverkehr, wie man das nennt. Also viele Leute, die hier spazieren gehen, Jogger oder Leute, die Hunde ausführen oder einfach nur, die hier was zu erledigen haben. Also es ist auch von den Menschen ein frequentierter Platz.
Können Sie eine sehr spannende Geschichte vielleicht nochmal zurückerinnern, worum es sich dabei handelte?
Kann ich jetzt eigentlich gar nicht so sagen, weil es geht immer um, also wie ich halt sagte, irgendwie in Bezug auf Beziehungen, dass man einfach dann über Probleme mit seinen Eltern, mit seinem Partner, mit der Arbeitsstelle und so weiter berichtet. Und dann, ich denke schon, wenn man bereit ist zuzuhören oder wenn man das laut erzählt, findet man vielleicht schon selber einen Weg aus diesem Dilemma, was einen da bedrückt.
Welche Berufe haben Ihre Mitarbeiterinnen, Ihre KollegInnen sonst noch?
Also es gibt eigentlich gar nicht so viele Sozialarbeiter in dem Sinne. Und wir haben das auch so festgelegt, dass wir keine Therapeuten sind, sondern wir kommen aus allen möglichen Berufen. Es gibt also Studenten, die bei uns mitmachen. Dann gibt es auch einige Rentner, wie zum Beispiel mich, welche, die noch im Arbeitsprozess sind und die aber was ganz anderes machen. Aber ich glaube, einfach wenn man so menschlich orientiert ist oder menschlich interessiert ist, dann ergibt sich das einfach, dass man eben zuhören kann und ja, dem anderen irgendwie das Gefühl gibt, dass er gehört wird.
Die Öffnungszeiten des Zuhörraums sind welche?
Also wir haben von Montag bis Freitag auf und haben dann zwei Schichten von jeweils 3 Stunden. Die erste Schicht, sage ich mal in Anführungsstrichen, beginnt um 12 und geht bis um 3. Und die zweite, in der ich jetzt bin, geht von 3 bis 6. Und wir sind auch aufgefordert, wenn wir Lust haben, am Wochenende einfach hier drin zu sitzen, vielleicht ein Buch zu lesen oder die Tür aufzuhaben im Sommer, dann kann jeder auch also unkonventionell hier in das Häuschen gehen.
Ulrike, vielen Dank.
Ja, ebenfalls. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Was für Realisten, die mit Waffen spielen, welche zur Zerstörung fast der ganzen modernen Zivilisation, wenn nicht gar der Erde selbst, führen können. Wenn ein Einzelner so etwas täte, würde er sofort hinter Schloss und Riegel gesetzt. Und wenn er noch stolz wäre auf seinen Realismus, dann würden die Psychiater dies als ein weiteres und ziemlich ernstes Symptom von geistiger Erkrankung ansehen. Erich Fromm.
Radio Lora München. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Münchner Kabel auf 96,75. Außerdem senden wir 24 Stunden im Internet. Sie finden uns auf loa924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+.
Das war Canarios, gespielt vom Machado Quartett. Noch ist nicht ein ganzes Jahr vorbei, seit die ersten Wohnungen im Queerquartier Herzogin in München-Sendling bezogen wurden. Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen für queere Menschen, ziemlich zentral gelegen. Zur Theresienwiese, Bus vor der Tür, zum Westpark geht man in wenigen Minuten. Dieter und Hubertus leben dort und zufällig sind sie auch in meiner Fitnessgruppe. Dieter, du warst einer der ersten Bewohner im Queerquartier Herzogin.
Ich hatte mir vorher einen Mietvertrag schon ungefähr einen Monat vorher gemacht, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe zum Umziehen, weil ich das in den Wintermonaten und über Weihnachten gelaufen ist. Und ich bin dann so am 1. Februar dann voll eingezogen gewesen. Ja, bis jetzt habe ich es nicht bereut. Es ist eine ganze schöne, bunte Gruppe.
Sind jetzt alle Wohnungen bewohnt?
Bis auf eine 3-Zimmer-Wohnung. Das waren zwei Mädels, die wollten da einziehen. Die haben jetzt wieder abgesagt. Aber sonst sind jetzt alle Wohnungen vergeben.
28, glaube ich, sind es insgesamt. Und es lebt sich da unter queeren Nachbarn besser als zuvor?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man ehrlich ist, man muss auch kein Versteck spielen. Da weiß jeder, was Sache ist. Eben, und, das ist und das ist auch eine Art der Wertschätzung. Und das ist auch sehr schön da. Ja.
Jetzt ist das Jahr noch nicht ganz rum. Aber der erste Bewohner war der Hubertus. Hubertus, du bist schon im Dezember eingezogen.
Am 14. mit Aldi.
Und inzwischen hast du die Nachbarn kennengelernt. Und wie lebt es sich jetzt nach fast einem Jahr dort?
Ja, relativ normal. Ich meine, ich musste ja irgendwie sehen, dass ich meine Verluste, das Weggeben von Dingen und so weiter, das tut ja irgendwie, es geht ja nicht alles so einfach so vorbei.
Man musste sich von vielem trennen,
oh, ja,
weil die Wohnungen in der Regel kleiner sind als die, die man zuvor bezogen hatte.
Knapp die Hälfte von dem, was vorher war.
Wie viele Zimmer hast du?
Zwei.
Es gibt ja auch Einzimmerwohnungen.
23 Quadratmeter und 26 Quadratmeter inklusive Wohnküche. Und Bad ist auch noch drin. Also da muss man noch mehr verzichten.
Aber die sind auch schon bewohnt.
Die waren die ersten überraschenderweise, die vergeben worden sind. Ich hatte mich am Anfang für auch ein Zimmerapartment beworben. Dann haben wir das dann im Sommer, war dann Begehung im Juli, wo wir es dann mal anschauen konnten. Dann ist mir erst bewusst worden, wie klein das ist. Und dann habe ich mich für die Zwei-Zimmer-Wohnung beworben.
Man gewöhnt sich ja an vieles. Haben die Einzimmerwohnungen auch verglaste Loggien?
Ja.
Das haben alle, die zur Straße raus wohnen.
Im Sommer ist es nicht so schön, weil es sehr heiß wird. Sehr heiß. Naja, und putzen kann man es leider auch nicht richtig. Aber das ist wieder ein anderes Thema, denn das kann nur von außen geputzt werden. Weil da so ein, ja, man müsste sehen, ja, damit man weiß, vom Technischen her, man kann sich ja nicht so über das Geländer rüberbeugen, sonst fällst du raus, wenn du putzt, ja, ja. Kaya hatte so eine lange Stange und dann hat das doch irgendwie geschafft, aber du, da werden die Leute, die unten stehen, ja alle nass, ja, das kannst du gar nicht machen, ja. Ja.
Kann man jetzt schon von einer Gemeinschaft reden?
Ja, genau, wie er sagt, es kommt drauf an, ja. Wir treffen uns einmal am Dienstagnachmittag, haben wir Kaffeeklatsch und einmal am Donnerstag. Soweit es bei mir immer gegangen ist, bin ich hingekommen. Aber Dienstag oder Donnerstag habe ich hier zum Beispiel hier meine Gymnastik, meine Seniorengymnastik, die sehr schön ist. Und am Dienstag habe ich dann oft die bunte Runde und dann macht der Andi, der Andreas Meyer macht dann in der Arzestraße auch einen schwulen Kaffeeklatsch und da bin ich dann meistens auch dort. Also kann ich oft nur einmal im Monat, im Dienstag, wenn es klappt, dort sein, wenn ich nicht gerade hier auch wieder beim Mittagstisch essen ausgebe. Ja. Aber sonst ist das eine ganz gute Runde. Man kriegt dann immer so, auch was so im Haus abläuft mit, was man nicht so funktioniert hat oder so. Denn ist ja klar, auch in einem Neubau, wenn du dann eingezogen bist, merkst du dann hin und wieder, dass es dann da mal hakt und da mal knirscht. Jawohl. Aber das sind so Sachen, die sich auch mit der Zeit alle beheben lassen können. Aber was mir an dem ganzen Querprojekt nicht ganz so gefällt, dass das vier Leute sind oder sagen wir vier Ansprechpartner. Das ist einmal Münchenstift, das ist die EZ-Hilfe, das ist dann Rot und Schwarz und die und Schärf, genau. Und wie heißt es? Münchner Wohnen. Ja.
Das heißt, wenn man sich beschweren muss oder will, dann hat man keinen Ansprechpartner. Es gibt ja zurzeit einen Wasserschaden. Wie drückt sich der aus? Wie viele Wohnungen sind davon betroffen?
Das ist das ist jetzt hauptsächlich beim Sebastian das Büro von der EZ-Hilfe. Und auch, Gott sei Dank nicht der Kaffeeraum, aber die Küche, glaube ich, war betroffen, gell? Hubertus Hilfmann. Und er kann jetzt momentan nicht arbeiten, weil sonst der Computer dann irgendwie da so einen Schlag kriegt, ja, weil es da runtergetropft hat.
Dieter, du hast ja eine Zwei-Zimmer-Wohnung dort im Queer-Quartier. Was zahlst du an Miete da?
Ich zahle mit Nebenkosten 1290 Euro für 50 Quadratmeter. Da sind natürlich die Nebenkosten dabei und auch der Notruf, der über Münchenstift, also der in jeder Wohnung hängt, damit man, wenn was passiert, sich dann auch ganz leicht tut und jemanden zur Hilfe holen kann.
Weißt du auch, was die Einzimmerwohnungen kosten?
Die Einzimmerwohnungen kosten so um die 780 Euro herum.
Ist das jetzt für den Stadtteil günstig oder liegt das im Rahmen des Mietspiegels?
Weil das Erstbezug ist und Neubau, ist es günstig, denn diese Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt werden circa, ich kann es jetzt nicht ungefähr nachprüfen, also 30-40% teurer.
After Hours in the Capri Bar, Sam Price am Piano. Ihr seid auf Queerufer los, dem queeren Radio aus München. Am Mikrofon ist Horst Kevin. Kürzlich war Jan-Boris Retz im Sub, eine nicht-binäre Person, gut aussehend, eloquent und bewundernswürdig für die Konsequenz, mit der dieser Mensch lebt. Laut dem LSVD sind zwischen 0,3 und 3% der Bevölkerung nicht-binär. Jan-Boris Retz schätzt 0,6%, also 500.000 nicht-binäre Personen in Deutschland. Wer von uns kennt jemand davon? Menschen, die sich weder männlich noch weiblich fühlen. Was zieht man an, was etwas ausdrückt, das meine Person wirklich ausmacht? Wo mache ich das Kreuz rein, wenn nur M oder W oder divers zu markieren sind? Die wesentlichen Statements von Jan-Boris habe ich herausgepickt.
Bei mir hat es irgendwann Klick gemacht, vor ein paar Jahren, als ich diesen Begriff nicht binär zum ersten Mal gehört habe. Barbie Breakout, weiß nicht, wenn sagt Barbie Breakout was. Einige nicken, berühmte Drag Queen aus Berlin, die sehr bekannt dadurch geworden ist, dass sie sich immer vor laufender Kamera den Mund zugenäht hat aus Protest gegen Schwulenhetze in Russland. Und sie hat Drag Race Germany moderiert, jetzt vor kurzem. Und die hat vor 4-5 Jahren oder so für mich zum ersten Mal diesen Begriff nicht binär benutzt. Und ich wusste sofort, das bin ich. Es gibt dem Gefühl, dass ich schon seit ich Kind bin, seit ich klein bin und irgendwie gedacht habe, ich ticke nicht so wie die Erwartung, die an mich gestellt wird. Ich erfülle die zwar irgendwie, aber eigentlich fühle ich was anderes. Und es hat dem so einen Namen gegeben. Und darüber reden zu dürfen und in einem Safer Space jetzt bei euch auch so aufgebrezelt in so einem Fummel für euch sitzen zu dürfen, das ist einfach schön. Das ist immer noch nicht selbstverständlich in Deutschland und ich weiß nicht, ob es überhaupt in meiner Lebenszeit noch selbstverständlich wird. Umso wichtiger finde ich es, genau in so Situationen so ein Safer Space zu haben. Und ich kann euch nur alle ermutigen, jetzt schon vorab, gerade in so Safer Spaces, macht einfach das, worauf ihr Lust habt. Solange ihr niemandem weh damit tut und es ein Consent ist von unter Erwachsenen, ist das alles völlig in Ordnung. So. Ich habe bis Fernsehen gearbeitet, mehr als 25 Jahre, war im SWR Fernsehen Nachrichtensprecherin bis im Mai, habe da aber auf ärztlichen Rat hin gekündigt, auch wegen der sichtbaren Queerness, die zunehmend zum Problem wurde, beziehungsweise ich das Gefühl hatte, ich werde da sehr stark gebremst und das passte mit meinem mit meiner Lebensentwicklung so gar nicht zusammen. Ich wollte Gas geben und die Person sein, die ich bin. Und das, ich hatte die Ohrringe schon drin, also die sichtbaren Fingernägel waren gerade verboten. Also ich hatte irgendwann angefangen, mir die Fingernägel zu lackieren, auch im Nachrichtenstudio, habe damit für Furore gesorgt. Ich wusste aber vorher, es steht nirgendwo im SWR, dass sichtbare Fingernägel, lackierte Fingernägel verboten sind. Und habe die dann angemalt und habe dann sofort gehört, zu hören bekommen, ich mache das sofort ab. Die Haare so zusammengebunden, dass man schön cis-heteronormativ aussieht, weißt du, und seriös ist, ja. Heute zeige ich mich gerne so. Es ist jetzt lustig, dass ich genau den Rock anhabe, den ich da auf dem Boot anhabe. Das war keine Absicht. Auf dem CSD in Trier dieses Jahr. Und mir gefällt es sehr gut. Für mich bedeutet das unglaublich viel innere Freiheit und Zufriedenheit und ganz viele Knoten, die sich lösen. Lasst mal ein bisschen Liebe da, wenn ihr noch bei Facebook seid. Ich bin da nicht mehr. Ich muss nicht alles gut finden und niemand muss das gut finden, wie ich aussehe. Ich muss es gut finden und ich finde es toll. Und wenn wir uns mit Respekt, Nächstenliebe und Menschenwürde begegnen, um so ein bisschen Theorie zu machen, wir leben alle, und wenn ich jetzt irgendwie in die reingucke, ich sehe vor allem männlich und weiblich gelesene Personen. Definiert sich jemand auch als nicht-binär von euch? So, da, eins, zwei, da, doch, zwei, okay, super, das ist schon mal mehr als so im Schnitt, weil wir sind so 0,6-0,7% wird geschätzt, der Weltbevölkerung sind nicht binär. Es ist schwierig, da richtige Zahlen drauf zu machen, auch für Transpersonen. Bei intergeschlechtlichen Personen gibt es tatsächlich eine sehr konkrete Zahl, also die mit beiden Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen, das sind 2,2% der Weltbevölkerung und 1,7% sind Rothaarige. Also es gibt mehr intergeschlechtliche Menschen als Rothaarige, was ich einen spannenden Aspekt finde. Das sind die Möglichkeiten, die wir jetzt auch im Selbstbestimmungsgesetz haben. Und das ist schon nicht erst seit Anfang November so, sondern es gibt im deutschen Personenstandsgesetz seit Dezember 2018, also das ist von der Merkel-Regierung, ist es noch verabschiedet worden im deutschen Personenstandsgesetz, 4 Geschlechtsausprägungen, männlich, weiblich, X und D. Ihr kennt es wahrscheinlich da, bei Stellenausschreibungen ist seither, steht überall MWX oder MWD. Eigentlich müsste auch ein Leerzeichen noch da stehen, weil es gibt 4 Geschlechtsankreidungsmöglichkeiten bereits seit 2018. Ich sage das deswegen so vehement, weil wie oft höre ich, ja, das ist ja jetzt ganz neu oder so, weil immer noch nicht, nee, seit 6 Jahren ist das Gesetz und die Ausarbeitung ist ja auch schon eine Weile vorher. Wo war das jetzt neulich bei einer SPD-Konferenz? Wollte ich mich anmelden, so eine Bürgerdialog-Geschichte. Da muss ich allererste, was gefragt wird, ist Herr oder Frau und als Pflichtbild. Wenn du nicht binär bist, dann kannst du dich entscheiden, ob du divers oder keinen Eintrag nimmst. Ich habe das für mich streichen lassen. Ich will da gar nichts stehen haben. Ich finde nicht, also gar nichts. Wird einfach keine Angabe drin sein. Ja. Das ist aber meine persönliche Wahrnehmung. Für mich gehört divers irgendwie zu intergeschlechtlich. Das ist für mich das, was ich abgespeichert habe. Intergeschlechtliche Menschen sind für mich divers. Und das bin ich nicht so. Und ich habe mal ein Päckchen bekommen. Da stand dann divers Jan-Boris Rels drauf. Also als Anrede, da habe ich auch irgendwie gedacht, nee, das bin ich auch nicht. Das fühlt sich für mich nicht richtig an. Es gibt die Überlegung, dass nicht-binäre Menschen, die keinen Eintrag haben, im Reisepass einen binären Pass beantragen können, kostet aber alles Geld. Und das sind natürlich einzelne Bürgerämter, die das entscheiden. Ich habe gerade einen neuen Pass beantragt und ich versuche, also noch im März oder so, lief der alte Pass aus. Ich habe einen neuen beantragt. Das heißt, ich habe noch den binären Pass und ich versuche, den einfach zu behalten. Ich werde dann so zu argumentieren, ja, was mache ich denn, wenn ich nach, will ich dahin, aber wenn ich jetzt nach Dubai oder, ja, will ich, ja. Aber es ist eine Überlegung und das ist auch eine Überlegung, wir hatten das ja alles schon mal in der Rosa Liste vor 100 Jahren in der Weimarer Republik und das ist dann schwer zum, also da haben dann queere, also schwule Männer oder lesbische Frauen hatten dann ein Problem, weil die Nazis die Rosa Listen genommen haben und gesagt haben, okay, die gehen wir jetzt durch und holen wir die raus. Und es ist auch ein Gedanke, den ich mit mir trage, was passiert denn, wenn wir 2033 dasselbe Spiel erleben wie vor 100 Jahren? Nehmen die sich dann auch die Listen und gucken, wer ist im Register so eingetragen, weil das habe ich jetzt gerade machen lassen, ich habe das beantragt. Und dann wird man das einfach, dann nimmt man einfach, wo nichts steht oder D steht und macht dann halt das, was man will. Das sind Gedanken, die ich im Kopf habe, die spielen aber jetzt noch keine Rolle. So. Aber du kennst ja auch die Überlegungen für nicht-binäre Menschen, einen binären Pass zu haben, gerade für die, die viel reisen müssen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe in meiner Vergangenheit, ich habe das ZDF gearbeitet, bin da um die Welt geflogen. Ich bin eigentlich gar nicht mehr so eine Jet-Set-Maus. Also ich bin reise in Europa und da mit dem Zug, weißt du, ich brauche es eigentlich gar nicht. Und das muss man auch bei allem immer dazu sagen, ich bin in der privilegierten Situation, ich kann den ganzen Bling-Bling ausziehen und ich fahre auch unter dem Radar über eine Grenze irgendwo hin. Auch das ist ein Privileg, was ich habe. Ich kann das alles ablegen und werde da nicht mit dem Profiling irgendwo rausgezogen. Das wissen wir auch alle nicht, wie sich das entwickelt. Ja. Es war auf jeden Fall für mich, die Überlegung war, mir ist es wichtiger, dieses Statement jetzt für mich, für meinen Seelenfrieden zu machen, als ob ich dann, na gut, da kann ich vielleicht nicht mehr in die Türkei fahren oder nach Dubai oder weiß ich nicht wohin. Aber hey, das ist mir wichtiger als. Und jetzt, wenn man mal ganz ehrlich ist, was mit dem transsexuellen Gesetz Menschen in Kauf genommen haben, fast 40.000 Menschen sind den Weg über das transsexuellen Gesetz gegangen, was vor dem Selbstbestimmungsgesetz gab, was für eine Tortur, menschenverachtende Tortur das war, die trotzdem diesen Weg gegangen sind, hat schweineviel Geld gekostet und von einem Gericht sich dann sagen lassen zu müssen, ob das, was man fühlt, richtig ist oder falsch, und trotzdem diesen Weg zu gehen, das ist heute alles. Das Selbstbestimmungsgesetz ist nicht Gold. Das ist bestimmt, da gibt es auch viel Luft nach oben und es wird, bin ich sicher, geklagt und werden auch nochmal Sachen korrigiert. Aber es ist eine deutliche Verbesserung zu dem, was wir vorher hatten.
Auf YouTube kann man im Subkanal einen Videomitschnitt von diesem Abend sehen. Ich habe jedenfalls was gelernt von diesem interessanten Menschen Jan-Boris Retz.
Lora München ist ihr freies Radio auf der 92,4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Unser Anspruch? Eine kritische Gegenöffentlichkeit schaffen. Unser Ziel? Alternativen zum Mainstream ein Forum geben. Dazu brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie an uns, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Mehr Infos unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter 089 480-2851. 089-480-2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationen zu.
Der Münchner Löwenclub feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Mein Kollege Sven Leverenz sprach mit Clubmitgliedern über Fetische der nicht so bekannten Art.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Serie aus Die Welt des Fetisch zum 50-jährigen Jubiläum des MLC. Der Münchner Löwenclub ist einer der größten Fetischclubs in Europa und der Welt. Wir wollen uns in dieser Reihe einmal monatlich über die gängigsten Fetische unterhalten, diese vorstellen und mit Menschen, die diese Fetische praktizieren, über die Besonderheiten reden. Bei mir zu Gast sind heute Benji und Michi.
Hi. Hi. Hallo.
Hallo und danke für euer Kommen. Ja. Heute soll es um Sportswear, Sneaks und Scully gehen. Sportswear und Sneaks, kann man sich was drunter vorstellen. Was können sich unsere HörerInnen unter Scully vorstellen? Was versteht man darunter?
Ja, da sage ich doch gerne was dazu. Der Begriff kommt aus dem Englischen, im Grunde genommen aus Nordengland, aus dem ganzen Bereich um Manchester und bezeichnet eigentlich das, was man im Deutschen gerne mal als Proll bezeichnet. Das ist jetzt mal so ganz grob der Hintergrund oder die Beschreibung eines Scally. Ganz klassisch ist oftmals das Basecap, dann gerne auch mal ein Umhängetäschchen, Ketten, die dicke Silber- oder Goldkette und dazu in der Regel ja Jeans oder Tracksuit-Hosen, die bitte in den Socken getragen werden und die entsprechenden Sneaker.
Jetzt erklärt sich mir einiges, warum.
Hast du ein Bild einige, im Kopf?
Ich habe ein Bild dazu im Sehr Kopf, schön. Tatsächlich. Ich vermute mal nicht nur ich, sondern auch die ZuhörerInnen in der Zwischenzeit. War ja vermutlich jetzt mal, so hätte ich das jetzt fast angenommen, eine Zeit lang so vor ein, zwei Jahren auch so quasi eine Modeerscheinung. Ne?
Ja.
Sportswear ist vielseitig. Was eignet sich aus eurer Sicht besonders gut, um beim Sex die Reize des Partners in Sportswear hervorzuheben?
Nun ja, das ist immer sehr schön, wenn man enge Kleidung hat. Gerade bei Sportswear macht das natürlich viel aus, weil man dann natürlich jeden Abdruck von Körperteilen sieht und auch von sämtlichen Körperteilen. Und das ist natürlich dann sehr angenehm, wenn man das schön auch schon mal allein, wenn man entfernt steht, das beim anderen sehen kann, was sich da abzeichnet und wie sich der Körper einfügt. Jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel Lycra hat, was dann über den Körper geht.
Es gibt auch die andere Variante. Also gerade, ja, Lycra ist mit Sicherheit eine Geschichte, die man da nennen kann, aber durchaus attraktiv sind auch Jungs in einem Soccer-Kit, also im klassischen Trikot mit der Hose dazu, den etwas längeren Socken und entsprechenden Schuhen auch mit dabei. Oder für mich persönlich einen großen Reiz haben Tracksuits im Allgemeinen, also das, was man früher mal Trainingsanzug genannt hat. Da ist man heute allerdings auch ein bisschen von entfernt. Es gibt sehr klassische Modelle, aber durchaus auch neuere Varianten in anderen Materialien. Und da spielt dann auch das Material mit rein, was eine ziemliche Attraktivität haben kann.
Materialien, da kommen wir gleich noch zu. Was ist euch eigentlich besonders wichtig? Ist es die Art der Sportkleidung, die euch reizt? Oder beziehungsweise welche Art der Sportkleidung? Sind da bestimmte Sportarten, die, weiß ich wie, du hast gerade genannt hier Fußball als Beispiel, Trikots oder weiß ich, Boxershorts, also oder Boxerkleidung oder weiß ich, was es noch so alles gibt. Mir fällt gerade nichts Besseres ein als diese zwei Geschichten. Ist da, habt ihr da spezielle Vorlieben?
Also spezielle Vorlieben habe ich auf jeden Fall und das ist, also Fußball gehört auch mit dazu und bei mir ist es halt auch so, dass ich sage, alles, was sehr im Sinne von hypermaskulin ist. Man sagt jetzt mal, American Football ist auch sowas, wo man sagt, das ist sehr mit den engen Sachen und teilweise auch glänzenden Stoffen. Und dann hat man eben die ganzen Schoner dran und es sieht sehr, sehr breit alles aus und das macht natürlich auch den Reiz aus. Und es ist immer auch so ein Gesamtpaket, nicht nur von der Person, die drin steckt, sondern auch die Kleidung und irgendwie, was man damit allgemein so ein bisschen auch verbindet, wenn man es jetzt im Fernsehen sieht.
Ja, dem kann ich uneingeschränkt zustimmen eigentlich. Und ich sag mal, gerade Glanz spielt generell eine relativ große Rolle. Alles, was shiny ist, ist irgendwo auch geil. Und dann ist es auch nicht mehr so wichtig, ob es eng ist oder weiter. Also ja, es geht wirklich in die Richtung und eben auch Tracksuits beispielsweise, auch da gibt es wirklich glänzende Modelle. Ist jetzt schon fast schade, dass man es nicht sehen kann, aber der Benji trägt gerade ein solches.
Adidas Chile.
Ja, ist ein absoluter Klassiker an Gear.
Sind eigentlich eher Materialien, die aus synthetischen Fasern bestehen oder natürliche, die präferierte Wahl?
Also das sind in der Regel wirklich synthetische Materialien. Das ist ganz, ganz viel Nylon, weil das natürlich auch Materialien sind, wo man eben einen Glanz mit erzeugen kann. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich irgendeinen Kleidungsstück in der Richtung hätte, wo ich jetzt sagen könnte, das ist Baumwolle oder irgendwie sowas in der Richtung.
Ja, also ist ganz, dem ist ganz wichtig, der Mensch, der in diesen Klamotten steckt. Wir haben es kurz angerissen schon. Ist es für euch wichtig, die Figur von vornherein zu sehen schon oder ist quasi das Überraschungspaket das Interessante?
Also ich würde da auch mal sagen, es ist eigentlich fast wie bei jedem eigentlich, dass da auch die Person im Sinne von, die muss sympathisch sein und man muss sich mit ihr gut verstehen und dann ist es auch vieles, was sich dann ausgleicht auf die Weise. Also das ist jetzt nicht so unbedingt so, dass man sagt, man muss den super muskulösen Sportler drin haben. Es ist natürlich schön, aber am Ende zählt immer die Sympathie und ich glaube, das ist dann auch beim Fetisch auch nichts anderes wie in der normalen sexuellen Welt.
Also ich kann auch nur sagen, aus der Entfernung sieht man in der Regel als allererstes die Gier, was hat er an? Und das, was für mich dann als nächstes wichtig ist, ich schaue dem Menschen ins Gesicht. Und alles andere darunter ist Gier. Und ob da jetzt ein Waschbrett oder Waschbärbauch drunter ist, an der Stelle ist mir ehrlich gesagt egal, wenn die Sympathie stimmt.
Sympathie sollte eigentlich sowieso an erster Stelle stehen, ja. Also bevor dann die hübsche Verpackung dazukommt. Oft hört man, dass die Sachen unbedingt am Körper bleiben müssen. Bei Sneaks kann man sich das relativ gut vorstellen. Das ist, glaube ich, kein größeres Hindernis beim Sex, um beim Partner an die wichtigen Stellen zu kommen. Wie ist das bei euch?
Ja, wobei die Sneaks nicht nur an den Stellen bleiben müssen, wo man sie normalerweise vermutet. Also die sind durchaus vielfältig einsetzbar. Und wenn es um den Rest der Gier geht, also ich sag mal, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und im Zweifel, wenn man über Fetisch-Sportswear spricht, auch ein Reißverschluss oder eine Aussparung im Stoff.
Und am Ende ist es ja auch sowas, manchmal ergibt sich ja auch die Situation und dann kann man sich da auch ein bisschen treiben lassen. Aber nachdem ja die Sportswear auch den Reiz ausmacht, bleibt es natürlich also präferierterweise an.
Ja. Die Verpackung bleibt am Mann sozusagen.
Ja, ja, richtig.
Also gehen die Hände auch mal unter?
Das bleibt natürlich nicht aus. Also ist es natürlich auch schön, den ganzen Stoff zu spüren, über den Tracksuit zum Beispiel zu fahren oder über das glatte Material. Das macht ja auch einen Reiz aus, also das ganze Fühlen und sowohl vom Gegenüber das zu fühlen, als auch selbst am Körper dann die Berührungen des anderen nochmal intensiver zu spüren, als wenn man einfach nur über die normale Haut fährt.
Wenn jetzt die Kleidung ein bisschen enger ist und man geht mit den Händen unten unter die Kleidung, dann ergibt sich ja schon ein natürlicher Druck.
Es gibt ja auch Tracksuits, wo dann auf der Innenseite das Innenmaterial auch entsprechend glänzend eingenäht ist, wo man dann natürlich auch ganz anders spürt.
Also für Innen und Außen hergerichtet, ja. Sozusagen. Sneaks kennt jeder. Früher nannte man sowas Ähnliches mal Turnschuh. Was ist der Unterschied zwischen Turnschuh?
Das ist schon sehr individuell und durchaus auch bei uns im Underground beim MLC ein Thema, wenn man da mal an der Dresscode-Kontrolle steht. Es gibt Schuhwerk, das als Sneaks verkauft wird, aber im Fetisch-Sinne weit davon entfernt ist. Ich weiß nicht, inwieweit man jetzt bestimmte Sachen komplett ausschließen kann. Eigentlich nicht, weil Fetisch ist extrem individuell und es gibt mit Sicherheit auch Leute, die auf das ein oder andere Modell stehen, was ich jetzt als nicht wirklich attraktiv empfinde. Aber in der Szene haben sich schon bestimmte Modelle eigentlich durchgesetzt und allen voran, glaube ich, das kann man so sagen, sind die Nike TNs wirklich die absolute Nummer eins.
Im Grunde ist es ja auch so, dass ja Sneaker nichts anderes bedeutet, wie das englische, ist ja das englische Wort für Turnschuhe. Und das ist ja wirklich sehr individuell, aber eben ist auch Fetisches grundsätzlich viel markenlastig. Und da hat sich natürlich das so ein bisschen rauskristallisiert, dass da Nike einen sehr guten Nerv getroffen hat und das TN-Modell zum Beispiel auch schon seit über 25 Jahren gibt. Und es gibt natürlich aber auch andere sehr schöne und das ist, ja, muss ja auch irgendwie insgesamt passen zu der Person und das hängt ja damit auch wieder zusammen. Das Gesamtpaket muss wieder passen am Ende.
Mit anderen Worten, es gibt zwischen Turnschuh und Sneaks eigentlich keinen so wirklich großen Unterschied. Für euch macht der Unterschied quasi das Modell. Also welche spezielle Serie, welches spezielle Modell, Farbe etc. aus. Also ich sage es mal nicht ganz so ordinär, diesen klassischen Schulenturnschuh, so wie man den vor 30 Jahren gehabt hat.
Ja, ich überlege gerade, ob mir irgendein Modell einfällt, was man handelsüblich unter Sneaker verkauft bekommt im Laden, was aber eigentlich eher ein, nennen wir es mal, sportlicher Lederhalbschuh ist. Also ich kann es jetzt als Modell nicht beschreiben. Mir fällt jetzt spontan ein, es gibt eine große Zahl von solchen Schuhen, beispielsweise von Lacoste, von Tommy Hilfiger, keine Ahnung. Das ist alles so ein weißer, relativ schlichter Schuh. Der wird einem als Sneaker verkauft, hat aber eigentlich mit Fetisch relativ wenig zu tun.
Turnschuh im klassischen Sinne eigentlich auch nicht wirklich. Ja, ich weiß, ja. Ich habe ein Bild vor Augen, was du meinst. Ja, ja. Eher so eine Art Straßenschuh, der sportlich gestylt ist, aber nicht im wirklichen Sinne ein Sneaker. Sind bei euch die Sneaks eher die neueren Modelle angesagt oder ist die Community relativ heiß auf neue Sachen oder ist da eher, ich sage jetzt mal, ein klassisches Modell, du hast vorhin Nike TN gesagt, ist das so das Ding schlichtweg?
Naja, auch davon gibt es, Benji hat es eben auch gesagt, das Modell als solches gibt es eigentlich ziemlich unverändert seit über 25 Jahren. Und es gibt wirklich absolute Klassiker. Zum Teil werden die dann auch wieder aufgelegt, aber das ist mit Sicherheit immer noch einer der absoluten Verkaufsschlager. Das heißt also, die Leute kaufen schon auch neue. Aber auch da muss man sagen, auch die alten haben ihren Reiz. Die sind halt anders als neue. Es kann wahnsinnig geil sein, einen neuen Sneaker zu haben. Es kann aber genauso gut auch sehr, sehr geil sein, wenn da ein eingetragenes Modell vor einem steht.
Jetzt geht es um, wie macht man das im Alltag? Sneaks sind ja relativ einfach zu integrieren in den Alltag. Also man sieht die eigentlich überall, selbst zum Anzug, oder die Leute tragen eigentlich sehr, sehr gerne Sneaks bei Sportswear, insbesondere wenn es glänzend und Nylon ist, stelle ich mir das schon ein bisschen schwieriger vor, insbesondere dann, wenn man vielleicht irgendwo im Kundenkontakt steht, außer man arbeitet vielleicht im Sportsgeschäft oder im, ich sage jetzt mal, Büro mit klassischem Dresscode arbeitet, dann kann das ein bisschen schwieriger werden. Wie macht ihr das?
Ein Hoch auf das Homeoffice. Also ja, im Alltag, ich für mich persönlich versuche schon, so häufig wie möglich und so viel wie möglich in meinen ganz normalen Kleidungsstil zu integrieren. Also ich glaube, jeder, der mich kennt, sieht sofort, was Sache ist. Im Office selber funktioniert es nicht, das ist klar, aber sag mal, ohne die Sneaks und ohne die White Sox dabei, auch im Office nicht.
Ja, und ich habe da zum Beispiel auch das Glück, dass ich für eine Firma arbeite, der das egal ist, und es ist auch teilweise schwierig für mich, wenn ich normale Kleidung anziehe, weil ich würde sagen, mein Kleiderschrank besteht auch schon zu 90% eigentlich aus Fetischkleidung. Das ist eigentlich, für mich ist das auch eine Alltagskleidung, die ich eigentlich immer anhabe.
Unsere Zeit ist auch schon wieder rum. Michi, Benji, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hierher zu kommen.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Mir Rede und Antwort zu stehen. Ein herzliches Dankeschön auch an unsere Hörerinnen und Hörer von LoRa 92,4 und Quer Uferlos, dass ihr uns heute wieder eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Die nächste Folge und wahrscheinlich auch die letzte Folge zu dieser Reihe könnt ihr voraussichtlich am 16. Dezember wieder ab 21 Uhr bei Queruferlos auf LoRa 92,4 hören. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, wünschen noch weitere informative Stunden hier bei LoRa 92,4 und sagen ciao, tschüss, servus.
Ciao, schönen Abend.
Mit neuen Erkenntnissen entlasse ich euch jetzt in diesen Abend. Danke, dass ihr Queruferlos gewählt hattet. Verantwortlich heute waren Sven Leverenz für den MLC und Horst Kerwin. Der sagt jetzt tschüss bis 5. Dezember um 21 Uhr. Selbe Welle, nämlich LoRa 92,4.